Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Sechs Uhr, Sie hören heute Morgen mit Nicole Frank. Einen guten Start in den Tag wünsche ich. Wie geht die Libyen-Krise aus? Das hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Schweiz auf die Europäische Union zählen kann. Kann sie? Ja, hofft Bern. Ja, aber, sagt wohl Brüssel. US-Präsident Obama investiert Milliarden in ein Atomkraftwerk und stößt damit viele seiner Anhänger vor den Kopf. Und Medaille Nummer 4 in Vancouver. Olivia Nobbs holt Olympia-Bronze im Snowboardcross. Jetzt zu Thomas Mattis, er hat die Nachrichtenübersicht.
Im Streit zwischen Libyen und der Schweiz hofft die EU-Kommission auf eine rasche diplomatische Lösung. Dass Libyen keine Visa an Personen aus Schengen-Ländern mehr erteilen wolle, sei unverhältnismäßig. Die Schweiz verunmöglicht mit ihrer Einreisesperre hochrangigen Libyern auch die Reise etwa nach Italien oder Frankreich. Entsprechend setzten die Außenminister in Rom und Paris Druck auf gegen die Schweiz. Nach Angaben der Zeitung Irish Times hat Libyen zwei irische Geschäftsleute bei der Einreise am Flughafen von Tripolis festgesetzt. Irland ist kein Schengen-Staat. Der Anwalt der beiden in Libyen festgehaltenen Schweizer ist überzeugt, dass die Schweiz die Verantwortlichen der Verhaftung von Hannibal Gaddafi in Genf vor 2 Jahren zur Rechenschaft ziehen muss. Anders sei die Krise nicht zu lösen. Zu den Olympischen Spielen. Die Schweizer Snowboarderin Olivia Nobbs hat Bronze gewonnen. Gold ging an die Kanadierin Mile Ricker, Silber an die Französin Deborah Antonio. Eiskunstläufer Stefan Lambiel liegt nach dem Kurzprogramm auf dem 5. Rang. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft verlor ihr erstes Spiel gegen die USA 3:1. Martina Kocher errang als 7. des Frauenrodelrennens ein Diplom und die Schweizer Curler um Skip Markus Eckler besiegten Dänemark 6:5. Dann noch zum Fußball. AC Milan verlor gegen Manchester United 2:3 und Lyon besiegte Real Madrid 1:0. Ein Komitee aus Vertretern verschiedener Pensionskassen setzt sich gegen eine Senkung des Umwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge ein. Laut der Verfassung sollten die Beiträge der beruflichen Vorsorge zusammen mit der AHV im Alter ein angemessenes Leben ermöglichen. Das sei mit einer Senkung des Umwandlungssatzes nicht mehr möglich, argumentiert das Komitee. Die Pensionskassen sollten die Verwaltungskosten senken, statt die Renten zu kürzen. Zur Gruppe gehören Vertreter der autonomen Pensionskassen von Novartis, des Schweizerischen Baumeisterverbands und der Pensionskasse der Post. In Griechenland haben die Bauern ihre Proteste gegen den Sparkurs der Regierung beendet. Sie hoben ihre Straßen- und Grenzblockaden nach einem Monat auf. Ein Sprecher der Landwirte sagte, man sehe ein, dass das Land in einer Krise stecke. Die Finanzbeamten sagten ihren für heute geplanten 24-stündigen Streik ab. In Luzern ist die Fasnacht mit dem traditionellen Monster-Corso zu Ende gegangen. Am letzten Großanlass nahmen am Abend 90 Guggenmusiken teil. Die Luzerner Polizei schätzt die Zahl der Zuschauer auf 34.000. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.269 Punkten. Das ist ein Plus von 1,7%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.294 Punkten, plus 2,6%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,659 gehandelt, der Euro zu einem Franken 46,76 bzw. zu einem Dollar 37,78. Das Wetter heute Mittwoch. In den Voralpen, Alpen und im Osten mit Föhn teils sonnig. In Juranähe sowie im Süden ab und zu Schnee und Regen, der auch gefrieren kann. Die Temperatur 2 bis 6 mit Föhn um 10 Grad.
Sie hören heute Morgen auf Deres 1, Deres 4 News und der Deres Musikwelle. Die Libyen-Krise wird zur Bewährungsprobe für die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Die Schweiz hat bereits letzten Herbst eine Einreisesperre für Libyer verhängt. Nun hat Libyen zurückgeschlagen und ebenfalls eine solche Einreisesperre verhängt. Die gilt nicht nur für die Schweiz, sondern automatisch auch für alle anderen Schengen-Staaten, also für die meisten Bürger der EU. Diese Sanktion trifft gewisse EU-Staaten massiv. Die große Frage also, machen diese Staaten nun Druck auf die Schweiz oder kann die Schweiz dennoch auf ihre Unterstützung zählen? Inlandredaktorin Caroline Ahn hat sich umgehört.
Die Libyen-Krise befinde sich in einer entscheidenden Phase, sagt der Politikwissenschaftler Daniel Möckli von der ETH Zürich.
Wir sind jetzt sicherlich an einem kritischen Punkt in dieser ganzen Krise angelangt.
Auf der einen Seite sei es der Schweizer Diplomatie gelungen, das Krisenmanagement mit Libyen zu einem europäischen Thema zu machen. Dies könnte eine Chance sein, weil der Druck auf Libyen gewachsen ist. Auf der anderen Seite hätten einige Länder wirtschaftliche und politische Interessen in Libyen.
Es besteht aber auch die Gefahr, dass die EU sich jetzt nicht zusammen mit der Schweiz gegen Libyen wendet, sondern eben eher schroff auf die Visumsperre der Schweiz reagiert und Druck auf die Schweiz macht, diese Visumsperre wieder aufzuheben.
Die Frage sei nun, wie solidarisch sich die Schengen-Staaten gegenüber der Schweiz zeigten. Eugen David, Präsident der Außenpolitischen Kommission des Ständerates, bedauert die Eskalation der Auseinandersetzung, will aber weiter Kurs halten.
Ich denke, wir sollten uns darüber auch nicht besonders aufregen, sondern wir sollten in aller Ruhe unsere Politik weiterführen.
Und die Visavergabe eingeschränkt lassen. Christa Markwalder, Präsidentin der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates, zählt weiter auf die Solidarität der Schengen-Staaten. Sie hofft aber, dass die Diskussionen um Steuerdaten und Bankgeheimnis die Position der Schweiz nicht geschwächt haben.
Da besteht tatsächlich eine gewisse Gefahr, dass verschiedene Fragen, verschiedene Dossiers miteinander vermischt werden und dass eben auch seitens der Schengen-Staaten zum Teil unterschiedliche Interessenlagen in Bezug auf die Schweiz herrschen.
Neben den offiziellen Bemühungen des Außendepartements seien auch die Parlamentarier gefordert, so Markwalder.
Es gibt parlamentarische Kontakte sowohl zu unseren Nachbarländern wie auch zu anderen Schengen-Mitgliedern wie auch zum EU-Parlament und diese parlamentarischen Kontakte werden auch benutzt, damit die anderen Länder auf die Situation in der Schweiz aufmerksam gemacht werden können.
FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Wie es im Streit zwischen Libyen und der Schweiz weitergeht, hängt also nicht zuletzt davon ab, wie sich die Europäische Union verhält. Kann die Schweiz auf die Solidarität der EU zählen? Das hat Marco Morell Peter Winkler gefragt, den Korrespondenten der Neuen Zürcher Zeitung in Brüssel.
Im Grunde genommen die EU als Institution, glaube ich, da relativ zuverlässig. Das hat man auch an der Reaktion der EU-Kommission gesehen. Also die zuständige Kommissarin Cecilia Malmström hat hier sehr nüchtern reagiert, hat den einseitigen und unverhältnismäßigen Schritt der Libyer kritisiert und eine angemessene Reaktion in Aussicht gestellt. Die Schwachstelle sind hier sicher Mitgliedstaaten und das haben wir auch schon gesehen. Italien und Malta sind die beiden ersten, die da ganz offen Kritik angemeldet haben.
Und das heißt jetzt alles in allem, die Schweiz kann sich ihre Sache sicher sein und weiter mit der Unterstützung Brüssels rechnen.
Also ich denke, die Schweiz muss da schon sehr gut ihren Standpunkt erklären. Sie muss wahrscheinlich nicht nur diese Solidarität einfordern. Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Also da wird sicher früher oder später wird auf die Schweiz eine Gegenforderung zurückkommen. Wir wissen, was da für Themen auf dem Tisch liegen, sei das Steuerflucht, sei das Bankgeheimnis, sei das Kohäsionsbeiträge. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, wenn man den Alleingang nicht machen will, dann verpflichtet man sich auch.
Einschätzungen von Peter Winkler, dem NZZ-Korrespondenten in Brüssel. Die Zeit gleich 6.09 Uhr. In den USA soll erstmals seit 30 Jahren wieder ein Atomkraftwerk gebaut werden. Präsident Barack Obama hat dafür einen Kredit von 8 Milliarden Dollar gesprochen. Und er hat angekündigt, dass er in den nächsten Jahren noch mehr Geld für noch mehr AKWs zur Verfügung stellen will. Präsident Obama setzt also voll auf die Karte Atomenergie. Warum das? Das habe ich unseren USA-Korrespondenten Max Ackermann gefragt.
Es gibt eine ganze Reihe von offiziellen Gründen. Die Atomenergie sei nötig, um die Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern, sagte der Präsident. Atomenergie setze keine schädlichen Treibhausgase frei und sei deshalb gut für das Klima. Und Atomkraftwerke schüfen Arbeitsplätze. Aber wohl ebenso wichtig sind auch politische Gründe. Präsident Obama braucht die Unterstützung mindestens eines Teils der Republikaner, um ihm wichtige Anliegen durch das Parlament zu bringen, zum Beispiel das Klimaschutzgesetz durch den Senat. Wenn er jetzt der Opposition bei den Atomkraftwerken entgegenkommt, dann kriegt er möglicherweise andernorts etwas zurück.
Nach dem schweren Unfall im Kraftwerk von Harrisburg war die Atomenergie in den USA 30 Jahre lang verpönt. Nun also diese Milliarden, die er spricht, ist das nun die Wiedergeburt der Atomenergie?
Ja, es sieht tatsächlich gut aus für die Atomenergiebefürworter. Das letzte AKW wurde ja noch in den 70er Jahren bewilligt, noch vor dem Unfall in Harrisburg. Seither waren neue Werke tabu, aber die Klimaschutzdiskussion und jetzt vor allem die Wirtschaftskrise, die haben zu einem Umdenken bei vielen Leuten geführt.
In Obamas demokratischer Partei gibt es ja auch einen starken ökologischen Flügel. Enttäuscht der Präsident mit diesem Entscheid nun nicht einmal mehr seine Anhänger, seine eigenen Leute?
Ja, das ist wohl so. Die ganz treuen Obama-Fans, die müssen viel schlucken. In Sachen Atomenergie allerdings haben viele AKW-Gegner unter den Obama-Anhängern wohl auch nicht so genau zugehört oder nicht so genau zuhören wollen. Obama hat die Atomenergie nie grundsätzlich abgelehnt. Er hat bloß auf die ungelöste Abfallproblematik hingewiesen. Die Ankündigung von gestern, dass jetzt auch Geld bereitgestellt werden soll für konkrete Projekte, sollte eigentlich für niemanden eine Überraschung sein.
Die USA kurbeln also die Atomkraft wieder an. Das war Max Ackermann aus den USA. Die Schweiz kann also eine weitere Olympiamedaille feiern. Die Neuenburgerin Olivia Nobs holt Bronze im Bordercross. Aus Vancouver berichtet Barbara Kolpi.
Sie sei einfach ein Naturtalent, wird der 27-jährige Neuenburgerin Olivia Nobs oft nachgesagt. Und wenn sie noch härter trainieren würde, könnte sie noch mehr erreichen. Nun feierte sie nach WM-Silber letztes Jahr ihren wichtigsten Podestplatz ausgerechnet im Olympiarennen. Und es wäre sogar Silber drin gelegen. Nur Gold schien gleich beim Start weg. Olivia Nobs.
Mael war sehr, sehr stark am Start heute. Und ja, ich war Zweite den ganzen Rennen. Und dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht in einem Jump, dass ich nicht gut genug absorbiert habe. Und ja, dann es war ein Fight. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich diese Medaille habe, weil es war sehr hart heute.
Zuvor wurden die Fahrerinnen auf die Geduldprobe gestellt. Das Rennen zuerst 2 Stunden verschoben wegen Nebels und Regens. Die Qualifikation dann mehrmals länger unterbrochen.
Also wir wissen, das Wetter kann immer ändern in Cyprus. Es ist nicht leicht, aber es ist so.
Genauso wie es im Bordercross manchmal schnell gehen kann. Dies erfuhren vor allem die zweite Neuenburgerin Melly Franco und die Silbermedaillengewinnerin von Turin, die US-Amerikanerin Lindsay Jacobellis, die beide in der Qualifikation die Strecke am besten im Griff hatten, dann aber im Halbfinal ausschieden. Bereits der Viertelfinal bedeutete Endstation für Sandra Frey und Simona Meiler.
Im Eiskunstlaufen liegt Stefan Lambiel nach dem Kurzprogramm auf dem 5. Platz. Zwar hat er mit diesem Programm zur Musik aus der Oper Wilhelm Tell eine persönliche Bestleistung erreicht. Trotzdem war er im Anschluss nicht ganz zufrieden.
Ich war voll Guillaume Tell und ich habe es gefühlt mit dem Publikum. Gute Gefühle, ein wenig enttäuscht mit diesem Vierfach-Dreifach-Kombi. Ich konnte leider noch ein Doppeltolup nach dem Vierfach machen und ich habe einige Punkte da verloren.
Lambiel liegt nun mit 6 Punkten hinter dem führenden Russen Jewgeni Pluschenko. Im zweiten Teil des Eiskunstlaufwettbewerbs der Kür ist also noch alles möglich. Im Eiskunstlauf der Männer bleibt es also spannend, wo es sonst überall um Medaillen geht und vieles mehr rund um die Olympischen Spiele in Vancouver. Das alles finden Sie bei uns im Internet unter drs.ch. Soweit die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Redaktion leitet heute Morgen Andreas Lüthi, mein Name Nicole Frank.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.